Ja, der angegebene Predigttext für diesen Sonntag steht im Jeremia. Und als ich mir den durchgelesen habe, habe ich gedacht, nee, das kannst du heute Morgen nicht sagen. Da steht nämlich, Herr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Überall spottet man über mich, die Botschaft, die ich zu sagen habe, nimmt man nicht an. Zu Deutsch gesagt, ganz grob, Herr, ich habe die Nase voll. Ich bin am Ende. Und dann habe ich mir gedacht, ich entscheide mich für einen Text, in dem der Wochenspruch steht. Habt ihr den Wochenspruch noch so im Ohr? Ja. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Das ist der Wochenspruch. Er steht in einem Abschnitt, Lukas 9. Ich kann mich noch recht gut erinnern, über diesen Text schon viele Predigten gehört zu haben. Unter anderem von einem Landwirt, der das so richtig zum Beispiel machte, als der Sohn dann soweit war, dass er auch pflügen sollte, dann hat er die Pferde angespannt und dann hat er losgepflügt. Immer so, wie die Pferde gelaufen sind, hat er gepflügt und als er sich umgedreht hat, da war die Furche auch so, na so, wie die Pferde gelaufen sind. Und dann hat ihm dein Vater gesagt, du musst dir in der Ferne ein Ziel suchen und dann führst du die Pferde, dass die genau auf das Ziel zulaufen. Und dann wird die Furche gerade werden. Gut, gesagt, getan. Er nimmt wieder eine Reihe, eine Furche in Angriff und sieht und guckt immer auf das Ziel, leitet die Pferde immer nach dem Ziel. Wie er sich umdreht, ist die Furche noch schlimmer als die erste. Warum? Er hatte in der Ferne eine Kuh gesehen und die hatte er sich zum Ziel ausersehen. Und so wie die Kuh gelaufen ist, ist er auch mit seinem Flug hinterhergefahren. Es kommt also auf das Ziel an, auf das wir sehen. Und wenn Jesus von dem Menschen spricht, der da pflügt, dann meint er auch, dass er sich wirklich bewusst ist, auf das Ziel zu sehen und nicht mehr zurückzuschauen. Es geht aber nicht nur um den einen, um die eine Aussage, sondern es geht hier um drei verschiedene Menschen in dem Text, die zu Jesus kommen oder die in der Gemeinschaft, in der Nachfolge Jesu stehen. Zunächst einmal Einführung zu dem Text. Jesus ist in Galiläa. Und er weiß, dass seine Zeit zu Ende geht, dass die Leidenszeit beginnt. Und darum wendet er sich, so heißt es, stracks nach Jerusalem, so übersetzt es Luther. Also direkt nach Jerusalem zu gehen. Und wenn der Weg von Galiläa direkt nach Jerusalem geht, dann müssen sie durch samaritisches Gebiet gehen. Und nun kommen sie, Jesus und seine Begleiter, in einen Ort und die Leute nehmen ihn nicht auf. Du bist ein Jude und alle, die mit dir gehen, sind Juden. Die wollen wir bei uns nicht haben. Macht, dass ihr weiterkommt. Und dann kommt der Jünger mit seinem Bruder zu Jesus, von dem wir immer sagen, das ist der ganz besonders liebe Jünger, der so voller Liebe geprägt ist, der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, willst du, dass wir jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen, weil die dich nicht aufgenommen haben? Darum wollten wir die zerstören und vernichten. Und Jesus sagt ihm, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Ich bin nicht gekommen, die Menschen zu verderben, sondern ihnen Leben zu bringen. Und auf diesem Weg geschieht Folgendes. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuerst hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das wäre doch was, wenn Menschen zu uns kommen und sagen: Hallo, hier bin ich, ich möchte Jesus nachfolgen. Was würden wir sagen? Schön, würde ich auch so sagen. Es ist eine tolle Sache, wenn jemand sich aufmacht in dem Wissen: Ich will Jesus nachfolgen. Und warum reagiert Jesus hier nicht so voll Begeisterung? Er sagt, diese Menschen, wenn wir das im Matthäusevangelium nachlesen, steht da, er war ein Schriftgelehrter. Er war beeindruckt von den Reden, die Jesus gehalten hat. Er war überwältigt von den Taten, die Jesus getan hat. Und jetzt hat er auch die Gesinnung Jesu noch viel tiefer gesehen, als er seine Jünger sagte: Nein, nein, wir wollen uns hier nicht mit Gewalt verabschieden. Wir wollen in dieser Stadt kein Unheil anrichten. Ich bin gekommen, das Leben den Menschen zu bringen und nicht den Tod. Das hat ihn überzeugt, da war er begeistert. Das ist jemand, dem kann man folgen. Und darum: Herr, ich will dir folgen, wohin du gehst. Nicht einmal die 12 haben verstanden, wohin Jesus geht. Jedes Mal, wenn Jesus von seinen Leiden gesprochen hat, die auf ihm zukommen, steht auch da, sie verstanden nichts, wovon er redete. Und bis hin zu Gethsemane, bis hin da, wo Jesus im letzten irdischen Kampf mit dem Vater ringt, haben die Jünger noch nichts begriffen. Sie schliefen ein. Und als es dann zur Festnahme Jesu kommt, da ist es Petrus, der meint, jetzt mit dem Schwert reinschlagen zu müssen. Jetzt wollen wir aber Jesus verteidigen. Das kann doch wohl nicht sein, was jetzt passiert. Sie haben bis zur letzten Minute nichts begriffen. Und jetzt kommt einer und sagt: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Der nicht einmal diese Reden von Jesus so gehört hat. Und darum sagt ihm Jesus: Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Gruben. Sie wissen, wo sie hingehören. Sie haben eine Zufluchtsstätte. Für den Fuchs ist der Bau Zuflucht, aber auch gleich Heimat. Im Bau zieht er seine Jungen groß, hat er familiäres Leben. Er hat also eine sichere Bleibe. Die Vögel haben Nester, wo sie brüten, wo sie ihre Jungen dann haben und aufziehen. Und sie haben ihre Verantwortung, ihre Pflichten und sie haben damit auch ihre Heimstatt. Sie wissen, wo sie hingehören. Nebenbei mal, als ich noch im OBW gearbeitet habe, haben wir es mal beobachtet. Da stand bei uns vor der Werkstatt ein ganz alter Wagen. Der stand da, war auf dem Abstellgleis und der hatte Puffer, die hatten so ein Loch vorne drin. War damals schon eine Seltenheit, dass die Puffer mit so einem Loch waren. Und in diesem Loch nistete und brütete ein Vogelpärchen. Und dann wurde von denen, die das nicht gewusst haben, der Wagen weggezogen. An ein ganz anderes Ende des Betriebes, von unserer Werkstatt, das war hier auf der Seite, bis hin zum Sauerstoffwerk, zum Gleis da hinten hin. Und die Vögel sind hinterhergeflogen. Die Eltern wussten, wo ihre Jungen sind. Die haben sich davon nicht abbringen lassen. Sie haben ihr Nest, sie wussten, wo ihre Bleibe ist. Aber das Menschensohn hat nichts. Es ist ungewiss. Und wenn du mir jetzt kommst und sagst, du willst mir folgen, wo ich hingehe, dann sollst du die Kosten überschlagen. Dann musst du wissen, dass das kein leichter Weg ist. Dann kommt ein, oder ist der Nächste, den spricht Jesus an und sagt, folge mir nach. Ja, Herr, ich will dir folgen. Aber ich habe da noch einen Vater zu Hause. Und wir wissen nicht, ob der wirklich schon gestorben war, leiblich tot war, oder ob Jesus eben auch symbolisch gesprochen hat vom Tod, Tod der Seele. Denn Jesus sagt es, dass er zu den Kranken gekommen ist, um ihnen Heilung zu bringen. Und dass er dem Tod die Macht genommen hat, ja, dass er selbst der Sieger über den Tod ist. Wenn dieser Mann nun zu Jesus sagt, ich will erst meinen Vater begraben, kann es sein, dass er nach gut jüdischer Tradition dafür Sorge zu tragen hatte, seinen Vater bis zum Tod zu versorgen. Und dann, wenn er im Grab ist, wenn er beerdigt ist, dann wäre er frei. Das war eine gesetzlich-menschliche Verpflichtung, dass der Sohn für den Vater zu sorgen hat, bis er stirbt. Es könnte sein, dass er schon gestorben war. Und Jesus dann sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Im Gesetz, im dritten Buch Mose, Kapitel 21, könnt ihr nachlesen, da steht es, dass der zum Priester Geweihte, also ein Priester prinzipiell, der zum Priesterdienst geweiht ist, sich nicht an einem Toten verunreinigen darf. Und da steht auch wörtlich, nicht an seinem Vater und an seiner Mutter. Er darf also als Geweihter Gottes sich nicht einem Toten nähern, weil er dort unrein würde. Und im vierten Buch Mose, Kapitel 6, denke ich, steht es, will mich jetzt noch nicht festlegen, da steht dann die Weisung für einen Naziräer. Ein Naziräer ist ein Gottgeweihter. Es kann sein, dass er ganz persönlich sich für eine Sache Gott geweiht hat, um im Auftrage Gottes etwas zu tun. Es kann aber auch sein, dass er ein von Gott Berufener ist. Simson ist uns allen, denke ich mal, ein Begriff. Er war ein Naziräer. Er war einer, der von Gott berufen war, seinem Volk im Auftrage Gottes Erleichterung von den Philistern zu schaffen. Ein Nazirer, also ein von Gott Geweihter oder einer, der sich Gott geweiht hat, hat bestimmte Regeln einzuhalten. Und für einen Nazirer, der sich selber Gott zum Dienst gestellt hat, dem war es genauso verboten wie bei Simson, den Gott ja in seinen Dienst gerufen hat. Er durfte sich während der Zeit nicht die Haare scheren und auch nicht den Bart rasieren oder rauszupfen oder wie es früher immer möglich war. Musste das so wachsen, das war für die Zeit der Weihung für Gott vorgegeben. Und auch bei dem Nazirer heißt es, dass er in dieser Zeit sich nicht an einem Toten verunreinigen darf. Und da wird auch wieder von Vater und Mutter gesprochen. Also es könnte beides sein, dass er einmal diese Verpflichtung hatte, den Vater zu versorgen bis hin zum Ende, oder dass er schon tot war und Jesus jetzt hier ihm klarstellen wollte anhand des Gesetzes, er darf sich jetzt nicht, wenn er in dem Beruf oder in der Berufung Jesu lebt und seinen Dienst tut, darf er sich dort nicht verunreinigen. Zu dem übertragenen Sinn kennen wir alle das Wort von Paulus, die ihr tot wart in Sünden, jetzt aber lebendig durch Gottes Geist. Also das könnte beides jetzt zutreffen, aber es geht darum, wenn Jesus ruft, dann darf auch das Menschlichste uns nicht daran hindern. Und Jesus belegt ihn ja nicht nur mit dem Verbot. Jesus sagt zu ihm, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das war so eine Berufung von Jesus. Dieser Mann war zu besonderem berufen, das Reich Gottes zu verkünden. Und dann ist der Dritte, und der kommt auch zu Jesus und sprach, Herr, ich will dir folgen. Aber ich muss erst ein Abschiedsfest machen, ich muss erst mit meiner Familie darüber reden und ich will mich dann von ihnen ganz offiziell verabschieden. Und dann, wenn das geschehen ist, dann will ich dir folgen. Und dem Menschen sagt Jesus diesen Spruch, den wir als Wochenspruch uns nochmal ins Gedächtnis gerufen haben. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Familiäre Bindungen waren im Altertum anders, als es heute ist. Jedenfalls in unseren Breiten. In den islamischen Ländern ist das auch noch anders. Und ich denke mal, auch bei dem Volk Israel ist das noch anders, zumindest bei den orthodoxen Juden. Da spielt eben die Verordnung im Gesetz noch eine ganz andere Rolle. Und in den islamischen Staaten wissen wir, dass es normal ist, wenn jemand vom Islam zu Christus findet und sich bekehrt und Christ wird, dann ist er zumindest aus der Familie ausgestoßen. Die Familie erklärt ihn für tot. Ob Mann oder Frau, Sohn oder Tochter, Vater oder Mutter, wer sich für Christus entscheidet, wird von der Familie für tot erklärt. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Und wenn Jesus ihm sagt, das bringt nichts, dich von deiner Familie zu verabschieden, das bringt dir nur Gefahren. Und darum darfst du nicht zurückblicken. Wer mir nachfolgen will, darf nicht zurückblicken. Es geht vorwärts auf das Ziel zu. Es gibt Menschen, die haben dieser Versuchung widerstanden. Ich denke, die Älteren wissen das noch. Vielleicht die Jüngeren haben es schon mal gehört. Sadhu Sundar Singh, ein indischer Sohn eines Fürsten, ist zum Glauben gekommen und hat sich von seiner Familie getrennt oder die Familie von ihm. Aber weder Vater noch der Onkel haben es aufgegeben, ihn zu bearbeiten und ihn zurückzuholen zum hinduistischen Glauben. Der Vater versprach ihm alles, wenn er nur wieder zurückkommt. Aber sein Onkel, der Bruder des Vaters, muss noch reicher gewesen sein. Der sagte zu seinem Bruder, wenn du das nicht schaffst, ich wäre schon fertig mit ihm. Der führte Sadhu Sundar Singh in seine Schatzkammer, unterirdisch in einen Keller. Und er zeigte ihm Schätze, die er vorher nicht gesehen hat. Indische Fürsten haben schon zu allen Zeiten viel Schätze gehabt, waren sehr reiche Leute. Und er hat ihm gesagt, mein lieber Sadhu Sundar, das ist alles deins. Das kannst du alles haben, unter einer Bedingung, wenn du deinem Christus absagst und wieder ein guter Hindu wirst. Er hat diese Prüfung, diese Probe bestanden. Er hat auf alles verzichtet und ist dann ein gesegneter Missionar gewesen in Indien. Viele Leute sind durch sein Zeugnis zum Glauben gekommen. Was sagen uns diese drei Menschen? Bei dem ersten fiel mir sofort ein die Rede Jesu vom vierfachen Ackerfeld. Da sagt Jesus, da gäbe es welche, da ist der Same oder das Saatkorn auf steinigen Grund gefallen. Sie haben die Botschaft gehört, sie haben Jesus erlebt und waren hellauf begeistert. Ja, das ist das Richtige, das wollen wir haben und da gehen wir mit. Und als ihn dann seine Jünger fragen, was soll das bedeuten? Ja, sagt Jesus, das sind die, die das Wort hören und gleich begeistert sind. Und gleich Hurra schreien und gleich so tun, als gäbe es gar nichts Besseres auf dieser Welt. Aber wenn dann die Sonne aufgeht, und damit würde jetzt nicht die Sonne gemeint, die wir jetzt so sehnlich erwarten und über die wir uns freuen, wenn sie scheint. Wenn die Sonne aufgeht und es trocken wird und es alles verbrennt, dann geht dieses Saatkorn oder dieses Saatgut ganz schnell zugrunde, weil es keine Wurzel hat, weil es nicht gegründet ist. Schnell begeistert, schnell aufbrausend und dabei sein, aber dann keinen Grund haben. Und darum sagt Jesus, prüfe. Es ist kein Spaziergang, mir nachzufolgen. Dem anderen, der seinen Vater erst beerdigen will, sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Sie haben keine Hoffnung. Ich persönlich bin nicht der Mensch, der zu jeder Beerdigung geht. Ich habe früher Kollegen gehabt, die haben es nie versäumt, eine Beerdigung zu besuchen. Aber es war manchmal nicht zu umgehen. dass ich auch zur Beerdigung gegangen bin, die keinen Glauben hatten, bei Menschen, die ohne Gott gelebt haben. Und da habe ich wirklich etwas davon gespürt. Wenn Tote ihre Toten begraben, du hast keine Hoffnung. Da wird nochmal des Verstorbenen gedacht, alles, was er Gutes getan hat, aber das ist ja nun alles in der Grube. Schluss, aus. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du hast mehr. Und auch wenn du einen Toten begräbst, dann hast du mehr zu sagen als dieses Nichts. Da kommt nichts mehr. Dann hast du Reich Gottes zu verkünden. Dann hast du zu sagen, dass für jeden, der lebt, die Chance da ist, in das Leben einzugehen. Rufe Menschen zum Glauben. Und der andere, der so in den Familienbanden drinsteckt, dem Jesus sagt, blicke vorwärts auf das Ziel hin, dem sagt Jesus, wenn du dich entscheiden willst, wenn du Christus nachfolgen willst, dann musst du nicht Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester befragen. Wenn das ungläubige Leute sind und du sie befragst, dann werden sie dir deine Entscheidung ausreden. Ich sage es einmal so ganz platt im heutigen Deutsch. Ich denke mal, das ist so zu verstehen. Wir werden heute nicht aus unserer Familie ausgestoßen. Wenn sich Menschen bekehren, soll es auch noch geben. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht so. Aber wenn ich mir da Rat bei meinen Angehörigen hole, die nicht an Jesus glauben, und auf diesen Rat höre, werde ich den Schritt zu Jesus nicht tun. Und darum sagt Jesus, diese Verbindung zur Familie, die dich so in die Abhängigkeit der Familie hineinbringen, die müssen gelöst werden. Deine Entscheidung für mich ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und wenn du das willst, dann darfst du nicht mehr zurückblicken. Dann musst du vorwärts schauen, auf das Ziel hin. Und das Ziel ist nicht irgendeines. Das Ziel ist Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Das Ziel ist Jesus Christus, der einmal wiederkommt und uns zu sich ruft. Ob wir das so erleben oder ob wir ableben und sterben hier auf dieser Erde, egal. Wir werden vor Jesus stehen. Ich habe jetzt so einen Bericht gelesen von einem Menschen. Er ist, oder hat es so geträumt, er ist gestorben. Und auf das, was er sich besinnen kann, er kommt in einen Gerichtssaal. Und vor dem Richterstuhl muss er nun Platz nehmen. Da sitzt der Richter. Und dann ist da eine ganz finstere Gestalt. Und die finstere Gestalt äußert sich, auf dich habe ich schon lange gewartet. Du bist mein. Und er fängt an und erzählt ihm alles, was er Böses, Schlechtes im Leben getan hat. Der vergisst auch nicht die kleinste Sünde und auch nicht die größte. Er erzählt ihm alles. Und so, wie er das so beschreibt, er sinkt immer mehr in sich zusammen, ganz verzweifelt. Hier kann es ja kein anderes Urteil mehr geben als Strafe, Tod. Du hast aber auch seinen Verteidiger. Eine Lichtgestalt. Und der Richter fragt den Verteidiger, stimmt das alles, was der Ankläger gebracht hat? Das stimmt alles. Da fehlt nichts. Und dann geht der Verteidiger vor zum Richtertisch und spricht mit dem Richter und sagt, ich habe für diesen Menschen mein Blut vergossen. Ich habe ihm dadurch seine Schuld, die er auf sich geladen hat, vergeben. Und damit beantrage ich Freispruch. Und der Mensch bekommt den Freispruch. Nicht seine guten Werke, nicht seine Sünden bringen einen Menschen ins Gericht oder in die Verurteilung, sondern allein die Aussage des Verteidigers. Ich habe für ihn bezahlt. Er hat dieses mein Angebot angenommen. Und darum darf er leben, darum ist er frei. Das ist unser Ziel. Und darauf wollen wir hinleben. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann wird uns das noch einmal deutlich vor Augen geführt. Nicht meine Gerechtigkeit ist es, die mich vor Gott bestehen lässt, sondern allein sein Blut, seine Gerechtigkeit spricht für mich gut und darum, nur darum, darf ich dem Herrn dankbar folgen und wissen, dass er es ist, der für mich den Freispruch erworben hat. Amen.